Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio, Udo Rauer und Axel Krause vom Zimmertheater. Hallo.
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 Schön, dass ihr da seid mit dem Event, das ja eigentlich gar nicht vorgesehen war.
Ja.
Wie kam es dazu?
Unverhofft kommt oft. Ja. Naja, es ist manchmal so, dass im Theater ist ja alles live und wie gesagt, man produziert ja relativ viel so im Laufe eines Jahres und kann sich da noch so gut vorbereiten, aber manchmal ist es halt so, dass einige Sachen auch nicht funktionieren. So, und das muss man irgendwann einsehen, das war bei uns der Fall. Also es war eigentlich geplant, die Produktion Ein Traumspiel herauszubringen von Strindberg. Lange, lange vorbereitet, der Regisseur hat sich 3 Jahre damit befasst. Aber man musste einfach einsehen, nach 3 Wochen Probenzeit, das Konzept, so wie es gedacht war, es war mit sehr vielen filmischen Momenten und so, hat nicht funktioniert. Und es war auch nicht mehr hinzubiegen letzten Endes. Und da musste man sich schnell überlegen, was macht man jetzt? Und dann war halt die Entscheidung, dann lieber zu sagen, wir machen da das Buch zu. Und nun war der Udo aber auch da bei uns am Haus, schönerweise. Und haben überlegt, was können wir stattdessen machen? Und dann kamen wir auf eben Event von John Clancy. Ist ein neuer Text, ist noch nicht so bekannt, ist amerikanischer Autor und der sehr, sehr damit spielt, mit dem Genre des Theaters, mit der Situation des Schauspielers, aber auch mit unserer gerade aktuellen politischen Situation. Und das haben wir dann in relativ kurzer Zeit, das war ein ziemlicher Husarenritt, wir haben die Premiere noch ein bisschen verschieben können, aber dann in 3 Wochen haben wir das jetzt sozusagen auf die Bühne gerockt und gestern war Premiere und es lief sehr gut.
Wie ist das für einen Schauspieler dann? Du bist ja auch normal dann andere Rhythmen, andere Zeitabläufe gewöhnt.
Ist man gewöhnt, auf jeden Fall. Es ist einfach, also so ein Husarenritt habe ich auch noch nie erlebt, obwohl ich ja schon sehr, sehr lange dabei bin. Es war einfach, als das Stück gefunden war und ruckzuck vom Verlag da, haben wir es gelesen, innerhalb von 2 Stunden erstmal eigentlich schon grob alles entschieden. Und dann war gleich so eine Lust da, das Ding zu machen, weil ich den Text sehr gut finde. Und dann haben wir erstmal nicht lange drüber nachgedacht. Und so im Laufe der nächsten 2-3 Tage wurde mir klar, wie viel Text ich lernen muss in kurzer Zeit. Das waren dann in den 10 Tagen, die dann kamen, 30 Seiten. Also das ist ein Wahnsinn. Also das sind dann schon ein paar Stunden jeden Tag. Und da dampft dann irgendwann die Birne.
Wie gehst du da vor? Hast du da eine bestimmte Methode?
Ja, ich bin dann mit dem Text im Wald und habe lange da gewandert. Dann war irgendwann die Stimme kaputt, weil einfach im draußen sprechen war dann bei der Kälte dann auch nicht so toll. Dann habe ich mich darauf verlegt, alles aufzunehmen aufs Handy und mir einfach abspielen zu lassen und dann nur in Gedanken zu lernen. Und tatsächlich hat das auch ganz gut geklappt. Das waren für mich auch neue Erkenntnisse.
Selber einzulesen und dann nur noch zu hören.
Genau, dann kannst du schon so einlesen, wie du denkst, also das ist ja in dem Tempo und wie es vom Sinn her und dann geht das auch. Oder im Auto, wenn ich dann Auto fahren musste, dann lief immer der Text dann sozusagen.
Und dann alles am Stück oder machst du dann bestimmte Passagen?
Immer Seiten, immer eine Seite nach der nächsten. Aber das Tolle ist, habe ich dann auch gemerkt, du lernst dann den Text auch mit den Bildern gleich und nicht grafisch, weil du ihn ja nicht vor dir hast. Ansonsten weißt du immer ganz genau, Abschnitt, jetzt kommt ein einzelner Satz, das ist Seite unten. Aber da hast du gleich die Bilder und das ist eigentlich gut.
Und rezitieren hast du da in dem Fall dann aber nicht gemacht, selber quasi das wiederholt. Du hast es nur gedanklich.
Nee, da wo die Stimme ein bisschen schwierig war, da habe ich natürlich mich geschont, aber dann nachher macht man das dann wieder, klar.
Dann drückst du auf Pause und wiederholst, was du gehört hast.
Genau. Und dann nochmal. Also da war kein Privatleben mehr möglich zwischendurch, kann man sagen.
Und hast alles drauf gehabt dann, jetzt?
Ja, es kommt dann die Schwierigkeiten, haben wir geprobt und dann waren auch gar nicht mehr viele Proben dann möglich. Und dann war der Text soweit drauf, aber wenn es dann auf die Bühne kommt, ist der Text ja erstmal dann nochmal weg. Das heißt, sobald du in die Situation einsteigst, musst du das wieder mit dem Körper verbinden. Und die Zeit, dass sich das wirklich setzt, die war natürlich nicht da. Und von daher war das ein Wabonspiel bis zum Schluss. Ne?
Ist ja auch ein anderer Probenverlauf.
Ist ein anderer Probenverlauf, ja. Ja. Aber wir haben einfach uns da sehr konsequent drauf zubewegt, haben von Anfang an, obwohl wir noch nie zusammengearbeitet haben, dieselbe Sprache da gesprochen. Und Axel ist einfach immer ruhig geblieben. Und deswegen konnte ich da langsam reinkommen.
Ja, hast du dir da auch ein anderes Prozedere angeeignet oder?
Ja, das macht man eigentlich bei jeder Produktion, muss man gucken, wie läuft es. Es gibt manchmal auch das Stück vor. Also einige Stücke verlangen geradezu schwere Eingriffe und sagen, fütter mich, und andere sagen, oh Gott, bitte nicht, ich vertrag nichts. Und so muss man sich bei jedem Stück eigentlich nähern und gucken, wie geht's mit dem Stück, mit dem Schauspieler, mit den Bühnensituationen, wie geht man damit um. In dem Fall war es ja so, dass mir klar war, so Udo gibt vor, also er muss den Rhythmus bestimmen, weil er das ja lernen muss und das reinkriegen muss. Und ich kannte ihn nicht vorher, ich wusste nicht, wie er lernt, wie er es sozusagen gerne lieber hat. Also einige sagen auch, ich lerne nur beim Proben, die lernen gar nicht so viel vorher im Wald oder so, und da muss man dann alles auf der Bühne machen. Bei ihm war es ein bisschen anders, von daher habe ich mir dann gedacht, er muss den Rhythmus vorgeben, und das lief dann eigentlich auch sehr gut. Also ich hatte jetzt da keine großen Krisenbedenken oder sowas, weil er war gut dabei, und man merkt das ja auch so, dass man gute Fortschritte macht, und ja, und es ist einfach klar, in so einer Situation jetzt noch zu sagen, jetzt noch Stress zu machen oder so, das bringt auch nichts. Also das, man weiß halt schon, dass man in einer ganz besonderen Situation ist, so, in der muss, und da muss man halt durch, und deswegen kann auch trotzdem was Cooles draus entstehen. Das ist ja manchmal das Schöne bei solchen Sachen. Das ist einfach sehr oft so Notsituationen, aus denen dann nochmal was ganz Besonderes kommt.
Wie habt ihr euch denn gefunden, wenn du gesagt hast, Udo war gerade da? Was?
Naja, also es war ganz banal, der Robert Arnold bei uns im Haus, der hatte gerade seine Elternzeit, und für das Traumspiel brauchte man einen Herrn in dem Alter, und wir wollten Udo schon immer mal engagieren, weil ich finde, es ein ganz toller Schauspieler. Und es hat aber nie geklappt mit Terminen und so, und jetzt hat es mal geklappt, und deswegen war er dann fürs Traumspiel gecastet.
Und du spielst nur das eine Stück und hast dann das andere quasi jetzt noch aufs Auge gedrückt bekommen.
Ja, genau. Also mit ausgesucht, aber klar, leider ist es natürlich jetzt so, das ist jetzt meine einzige Sache beim Zimmertheater, dabei wird es jetzt erstmal bleiben. Wir kennen uns ja schon seit Jahren. Ich war ja 9 Jahre am LTT, und von daher ist da schon seit vielen Jahren in Kontakt. Und ja, wir haben es immer wieder mal versucht. Die letzten Male hat es terminlich nicht geklappt, und jetzt hat es auf dem letzten Drücker noch geklappt.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt gemeinsam entschieden. Was alles musstet ihr entscheiden, außer jetzt das Stück auszuwählen?
Naja, erstmal musste man entscheiden, Traumspiel nicht zu machen. So, das war die erste Entscheidung. Natürlich wäre auch denkbar gewesen, dass man es irgendwie noch, was weiß ich, mit einem anderen Konzept zu Ende kriegt und sowas. Das wäre natürlich die elegantere Lösung noch gewesen, aber das war, wie gesagt, schwer möglich. Und da wäre irgendwas rausgekommen, wo man hätte gesagt, dass hinterher gesagt hätte, das ist nicht gut womöglich. Das ist auch nicht gar nicht so, es ist auch kein Vorwurf an den Regisseur. Also sowas passiert eben manchmal so. Und damit muss man halt umgehen. Und dann war die Frage, was macht man? Was kann man in dieser Zeit noch hinkriegen? Macht man eine Lesung? War auch so ein Thema. Liest man es nur, das Traumspiel, oder was anderes? Aber ich fand dann eigentlich, dass ein Theaterabend, der als solcher auch besteht, dann sinnvoller ist als jetzt was Halbes. So. Und dann war die Überlegung, was kann man schaffen in einer Zeit? Und da bleibt fast nur ein Monolog oder vielleicht ein kurzes Zwei-Personen-Stück oder so etwas. Da wir jetzt aber auch kein Bühnenbild hatten und die ganze Vorbereitungszeit nicht da war, also musste es ein Stück sein, auch mit dem man sofort anfangen konnte. Und Event ist halt so ein Stück, schon der Anfang macht einfach klar, die Situation ist klar, sie ist gegeben, ein Schauspieler steht auf der Bühne und hält einen Dialog mit dem Publikum, mehr oder weniger. Und wenn man hätte jetzt nicht einen Jelinek-Monolog oder sowas machen können, wo man erstmal 3 Wochen eine Fassung erstellen muss oder Striche machen und sich überlegen muss, wie spielt man das überhaupt, sondern ist bei dem Stück nicht der Fall. Das hat andere Schwierigkeiten, aber man kann, die Grundsituation ist erstmal klar, man kann sofort anfangen. Ein Mann, leere Bühne. Ist fertig. So. Und genau, das war dann auch ein Entscheidungskriterium. Außerdem ist der Text auch sehr witzig, muss man auch mal dazu sagen. Er hat sehr viel Humor und spielt sehr mit der Situation, und das macht einfach Spaß dann.
Ja, erzähl doch mal, wie geht das denn weiter? Man steht auf der Bühne und redet mit dem Publikum. Über was?
Ja, über was? Es geht erstmal viel um die Theatersituation. Also er erzählt dann auch gleich von Anfang an seine Ausgeliefertheit, ein Ausgeliefertsein vor diesen Leuten, wie finden die mich jetzt, spreche ich alle meine Worte in der richtigen Reihenfolge, er erzählt über das Summen in seinem Kopf, was ihn dauernd begleitet, neben seinen eigenen Gedanken, Und über die Kritiker wird gesprochen, die da sitzen, ihn jetzt beurteilen und natürlich die ganzen Zuschauer, die ihn weiterempfehlen müssen, die das Mundpropaganda machen müssen, um zu gucken, wie lange läuft das jetzt hier. Und über diese Situation wird eine ganze Weile gesprochen, auch sehr, wie gesagt, sehr witzig. Da erzählt auch über die Internas, wie die Schauspieler miteinander umgehen, wie man in der Vorstellung des anderen sitzt und dann hinterher darüber redet und sich belügt. Und ja, und dann wird es allmählich sozusagen, weitet sich das immer mehr aus. Also die Situationen werden immer allgemeiner, erzählt dann halt viel über unsere Lebenssituation und vor allem unser Lebensgefühl. Also kann man sagen, das Lebensgefühl des 21. Jahrhunderts. Dahin weitet sich das aus. Dann auch mit vielen Erzählungen von früher, wie war das eigentlich früher, also vom teilweise Steinzeit bis Mittelalter, wie hat man da kommuniziert, wie ist man miteinander umgegangen, bis hin zu unseren modernen Kommunikationsformen. Aber immer mit aus dem Gefühl raus. Das finde ich das Schöne an dem Text, dass er immer mit diesen Bildern arbeitet. Wie fühlt sich das an?
Sehr subjektiv.
Genau. Genau. Aber trotzdem merkst du schon, also jetzt schon bei den Vorstellungen, also Proben und Vorstellungen jetzt gestern, dass wie die Leute da zuhören. Ne? Das greift die Leute schon, das greift sie genau da, wo sie auch empfinden, wo sie sind. Ne?
Und für dich als Schauspieler, der Anfang, das klingt ja fast ein bisschen schizophren, wenn man über über die Kunst des Schauspielens dann philosophiert, das alles anspricht, was man empfinden könnte.
Ja, ja genau, das hat eine Schizophrenie, genau. Ich rede darüber und gleichzeitig bin ich aber drin. So, wir können ja gleich mal eine Kostprobe des Anfangs mal, kann ich mal aufsprechen.
Sehr gerne.
Ein Mann steht von Licht übergossen vor einem Saal plötzlich verstummter, fremder Menschen. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Dann unterbrechen Sie mich ruhig. Sie beobachten ihn. Warten, was er als nächstes sagen wird. Im Ernst, unterbrechen Sie mich. Gut, Sie haben Ihre Chance gehabt. Über den Mann lassen sich gewisse Vermutungen anstellen. Seine körperliche Gegenwart ist nicht zu leugnen. Er scheint von einigermaßen guter Gesundheit zu sein und würde im Allgemeinen als durchschnittlich durchgehen. Seine Muttersprache, wahrscheinlich die einzige Sprache, die er beherrscht, ist Deutsch. Es sei denn, er hätte diese Sprache phonetisch erlernt, was, wie er den Fremden versichert, nicht der Fall ist. Seine Aussprache gilt den Fremden als Hochdeutsch. Und daraus mögen sie schlussfolgern, um was immer sie wollen. Als hochdeutscher Bühnenschauspieler ist der Mann nicht auf Rosen gebettet. Er ist, bis zu einem gewissen Grad, ein Exhibitionist. Also eine Person, die ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit anderer benötigt, um sein Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Er macht einen nachdenklichen und intellektuellen Eindruck. Aber das kann an der Regie liegen. Oder einer anderen Form kunstvoller Täuschung. Von der inneren, privaten Natur des Mannes wissen die Fremden tatsächlich sehr wenig. Er ist schließlich Schauspieler. Sein Verhältnis zur Wahrheit, was immer das auch sein mag, ist verdächtig. Und weithin verrufen. Als Schauspieler wäre ihm in Platons Staat kein Einlass gewährt worden. Und im Mittelalter hätte er keinen Anspruch auf ein Grab in geweihter Erde gehabt.
Sie hörten Udo Rau. Der Ausschnitt aus Event von John Clancy.
Das sagte Axel Krause, der Regisseur. Wie ist das jetzt so im Sitzen? Kommt das ran an das, wie du es auf der Bühne machst?
Ja, das fühlt sich seltsam an, weil das ist tatsächlich, dieser Monolog ist ein extremer Dialog mit dem Publikum natürlich. Es geht die ganze Zeit, geht das die ganze Zeit hin und her und lebt von dieser Erwartungsspannung. Der Zuschauer erwartet jetzt ein Theaterstück und das kommt nicht. Eigentlich kommt es die ganze Zeit nicht.
Aber es ist trotzdem,
du spielst
ja trotzdem die ganze Zeit.
Es ist trotzdem da, ja.
Ja, das macht der Clancy, also das Stück heißt ja auch Event, das ist ja auch schon ein Spiel damit. Also Event, denkt man jetzt an eine riesen Bühnenshow oder sonst was und es steht ein Mann auf einer leeren Bühne. Das ist genau das Spiel damit, was der Autor die ganze Zeit macht. Und es ist halt auch ein bisschen ein mathematisches Stück, also er geht wirklich jede Situation durch und macht es bis zum Schluss. Also geht immer wieder neu an, der Techniker wird angesprochen, es wird über den Techniker philosophiert, was das wohl für jemand sein mag und so. Und diese ganzen Dinge kommen immer wieder zur Sprache, aber es geht eben nicht nur ums Theater, weil das wäre ein Theatertext, der sich nur ums Theater dreht, das wäre ein bisschen langweilig, sondern es weitet sich eben immer auf gesellschaftliche Dinge aus und das ist das Spannende. Das große Thema ist Erinnerung und Zuhören sozusagen, was wiederum auch Teil des Theaters ist. Und das bringt er gut zusammen, der Clancy.
Was ist das für einer? Wie hast du ihn entdeckt?
Clancy ist ein amerikanischer Autor, gar nicht mal so alt, also ist glaube ich jetzt so in den 40ern. Hat sonst nicht viele Stücke geschrieben, weil er selber Regisseur ist und hat in New York dieses Fringe Festival gegründet, nach dem Vorbild des Edinburgh Fringe Festival und kommt, oder ist ein bisschen, hat damit zu tun mit dieser Comedy-Stand-Up-Geschichte, die in den USA ja größer ist als bei uns. Und das merkt man im Text auch manchmal an. Das ist auch ein kabarettistischer Text und das hat er eben aufs Theater übergossen, sozusagen.
Und der Text, den gab es schon auf Deutsch und...
Den gab es auf Deutsch. Der ist 2011 in Deutschland erst aufgeführt worden und seitdem wird er auch hier und da gespielt.
Und jetzt hast du ihn aber, wie lief das ab? Du hast gesagt, der Verlag hat schnell zugesagt.
Udos Vorschlag war das. Wir hatten mehrere Sachen in Auswahl und dann muss man sich erklären, darf man es überhaupt spielen? Macht es gerade ein anderes Theater in Tübingen oder so? Macht es gerade LTT vor? Weiß man halt nicht. Und das muss man halt klären und dann ging es aber relativ schnell.
Wie viel von dir selber? Wie viel entdeckst du da auch an Gefühlen und Dingen, die dir selber auch durch den Kopf gehen können?
Ja, ganz viel. Also ich habe vorhin gesagt, also die letzten zwei Wochen schon fallen mir eigentlich zu jeder Lebenssituation irgendwelche Zitate ein, die mir sowieso gerade durch den Kopf geistern aus dem Stück. Aber es hat natürlich extrem viel mit den eigenen Gedanken zu tun. Damit spielt ja das Stück auch. Weil die Grundsituation, wie du auf der Bühne stehst und jetzt einen guten Job machen willst und Anerkennung willst und Lob willst und dich einordnen willst, das ist natürlich in jedem Stück so deine Grundsituation. Und das ist schon ganz spannend, sich da dann so reinfallen zu lassen. Und dann auch mit dem Techniker natürlich, das Verhältnis zum Techniker wird ja wirklich ausgelotet, weil er so im Stillen sitzt und gar nichts macht und dann versucht der Mann, ihn aus der Reserve zu locken. Ja, das ist dann auch spannend. Aber im zweiten Teil, kann man mal so sagen, im zweiten Teil geht es ja dann, wie gesagt, um unser Lebensgefühl im 21. Jahrhundert und darum, was eigentlich mit unserer Welt passiert, mit unserer Gesellschaft. Wie gehen wir miteinander um und wo geht das hin? Das hat natürlich auch sehr viel mit mir zu tun. Das Stück ist auch so, denke ich, geschrieben für einen Mann in meinem Alter, weil es spielt ja auch mit Erinnerungen, also erinnert sich teilweise an Telefone mit Wählscheiben, an Vinylschallplatten und Fernsehsender, die abends ihr Programm beenden und dann kommt das Schneerauschen und solche Sachen. Ne? Und aber nicht, um zu sagen, das war alles damals toll, sondern einfach nur mit, wie du gesagt hast, mit den Erinnerungen da spielen.
Ohne allzu viel Nostalgie?
Ein bisschen Nostalgie ist schon dabei zwischendurch.
Ja, also die Frage, wie war das früher und wie ist es heute? Und das ist ja tatsächlich legitim. Also ist ja immer so. In jeder Zeit ändern sich die Umgangsformen. Es wird vom Gefühl her immer schneller so und daran leiden die Leute auch womöglich. Und die Welt verändert sich halt. Und die Frage ist halt, wie kommt man damit? Wie geht man damit um? Das sind ja die Fragen gibt es in jedem Jahrhundert, aber natürlich sind sie auch gerade wieder aktuell.
Die einen verklären es, die anderen verteufelns.
Ja, und da hält sich der Autor relativ gut in der Waage. Also ist da weder verklärend noch verteufelnd so. Also sagt nur da, wo es aus seiner Sicht nicht passt und fragt sich, was eigentlich gerade los ist oder so. Weil natürlich auch, das ist auch so ein Ding, so mit früheren Zeiten, so was weiß ich, 60er, 70er Jahre, als die Feindbilder noch klar waren, sagen wir mal, wusste man, wofür oder wogegen man kämpft oder so. Das waren halt andere Zeiten. Oder wenn man sich mal, jetzt war ja gerade wieder Jahrestag mit 68 beschäftigt, wie die Menschen da sich ganz sicher waren, dass sie jetzt die Zukunft verändern können. Das ist ja erstmal ein großes Pfund und das ist heute im Gegenteil der Fall. Also alle glauben, es wird alles immer schlechter und man kann eigentlich gar nichts mehr tun. So, das ist wohl eher das die Grundstimmung. Und das sind so Fragen, die das Stück stellt, sagt, wie, wo ist das eigentlich hingekommen, diese Zuversicht, die man auch mal hat, oder diese Kraft oder dieses Glauben an Veränderung. Und plötzlich ist das alles nicht mehr. Man weiß gar nicht mehr, gegen wen und wie und so. Und das sind alles Fragen, die das Stück auch aufwirft.
Naja, und dann geht es darum, dass einem das überm Kopf zusammenschlägt und man gar keine Orientierung mehr hat. Denn man lässt sich von den Männern und Frauen auf den Bildschirmen, lässt man sich führen und ist dankbar für ihr Geleit, aber eigentlich auch froh, dass man nicht weiter mit so verwirrenden Fragen bedrängt wird, weil man es nicht mehr einordnen kann. Und das führt dann dazu, dass man Theater spielt. Also wir lächeln Menschen zu, die wir nicht mögen. Wir applaudieren Menschen, denen wir nicht trauen. Wir sprechen von Gemeinsamkeiten mit Fremden, die wir gar nicht kennenlernen wollen. Wir planen für Zukünftiges, von dem wir nicht glauben, dass es eintritt. Und wir wissen, dass wir das tun. Also das ist schon so, ja, man sitzt auf einer Eisenbahn und ist dabei, aber weiß nicht genau, wo das hingeht.
Weiß nicht mehr genau, wann es Udo Rau ist und wann es der Text ist. Ja. Ja. Das ist ja wirklich...
Das spielt zu einer Einheit.
Ja. Das ist echt spannend hier. Ja. Wie wird mir? Wir reden über das Stück Event von John Clancy. Viele Fragen werden gestellt, Fragen, die auch verwirren, Fragen, die mit Erinnerung und auch Gegenwart und Zukunft zu tun haben, also das große Ganze. Wie sieht's aus mit Antworten? Wenn man keine Antworten findet, kriegt, dann sucht man dann nach einfachen Antworten oder was spielen die Antworten für eine Rolle bei Event? Oder spielen die gar keine?
Das ist eine schwierige Frage. Wie so oft kann man auf die großen Fragen der Zeit schwer einfache Antworten geben. Und genau das ist auch das Thema des Stücks. Also es greift es eher auf, diesen Zustand, und fragt danach, wo die Antworten sind, anstatt dass es Antworten geben kann, logischerweise. Das ist ja schwierig. Aber es weist auf Punkte hin, die sozusagen nicht stimmen aus Sicht des Autors. Also sowohl in unserer Wahrnehmung der Realität als auch in gesellschaftlichen Entwicklungsdingen. So, das tut's dann sehr wohl. Da liegt dann eine Antwort drin womöglich. Aber natürlich kann so ein Stück in 75 Minuten keine Gesellschaftsantworten geben in dem Sinne.
Also wird dann halt im Laufe des Stückes, kommt es dann zu Fragen ans Publikum. Das Publikum kann aber nicht antworten, weil eben die Konvention des Ereignisses sie davon abhält. Obwohl sie natürlich auch frei wären, diese Konvention zu durchbrechen. Können wir mal gespannt sein, was da noch passiert. Weil die Fragen sind teilweise wirklich sehr persönliche, sehr direkte Fragen. Mhm. Also dieser Satz zum Lebensgefühl, uns sind tief im Innern in irgendeiner Form die Ankertaue gerissen. Und dann fragt er, fühlen Sie das? So, aber das sind natürlich insofern auch suggestive Fragen, weil die Leute tauchen dann ab, sie fangen dann an, viel nachzudenken. Da kommen dann die Bilder hoch. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Also jetzt allein die Zuschauer, die jetzt schon da waren, haben das auch schon beschrieben, dass es sie natürlich da gegen Ende des Stückes richtig erwischt bei diesen Dingen.
Dass sowas Therapeutisches dann auch hat, was meditativ ist. Der Therapeut stellt ja im Prinzip auch noch Fragen, ne?
Ja, es ist eine Mischung aus allem. Also es hat tatsächlich, glaube ich, was, so habe ich es noch gar nicht gesehen, es hat auch was Therapeutisches, ja, man hört zu, aber es hat auch was, wie gesagt, was sehr Mathematisches, weil diese ganzen Sachen immer wieder durchgezirkelt werden, aber es hat auch was tatsächlich auch von einer Show, also auch von einer Zaubershow, es wird immer wieder was aus dem Hut gezaubert und in dem Moment, wo man denkt, jetzt weiß man etwa, wie der Abend läuft, läuft dann doch anders und das, und zwar unmerklich, man kriegt es gar nicht groß mit, so. Und das ist schon das Spannende an dem Ding. Ja.
Geht es auch darum, dass um die Schwarz-Weiß-Malerei und eben einfache Antworten, dass Leute heute versuchen, mit einfachen Antworten die Leute in eine Richtung auch zu drängen? Ist das auch?
Na, in der Wirkung. Also es werden ja nicht sozusagen die Verursacher genannt. So, die sind schuld und das muss sich ändern und ne? Sondern es wird immer die Wirkung beschrieben, die das auf uns hat, dass uns das überfordert, dass wir blind werden, taub werden für das, was um uns herum passiert. Die Dinge, die wir unmittelbar vor Augen haben, einfach nicht mehr wahrnehmen. Solche Gefühle. Teilweise wird es natürlich auch ganz ironisch, in den wichtigen Angelegenheiten. Wir sind so freie Menschen, wir können alles entscheiden. Wir sind heutzutage, können wirklich ganz frei alles auswählen, was unser Leben bestimmt. In den wichtigen Dingen allerdings entscheiden natürlich Experten, Regierungsbeamte, Wissenschaftler und die Männer und Frauen an der Spitze der Industrie. Und das wird natürlich so ein bisschen ironisch dann da aufgearbeitet.
Wie würdest du reagieren, wenn jemand mit Antworten aus dem Publikum kommen würde? Glaubst du an die Kraft der gesellschaftlichen Konvention?
Ja, das daran glaube ich aus Erfahrung einfach erstmal so. Also so Stücke, die Fragen aufwerfen, das sind mir schon auch über den Weg gelaufen natürlich. Ich weiß es eigentlich noch gar nicht. Also ich ehrlich gesagt, ich freue mich schon auch drauf.
Ich sag's nicht zu laut.
Nicht zu laut, nein. Aber wirklich reagieren kann ich ja nicht. Ne? Also wir können keine Diskussion anfangen. Das sagt er dann auch am Schluss, dass er sagt, okay, wir haben jetzt verschiedene Sachen angestoßen und vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten. Vielleicht ist da Zustimmung im Saal. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht rede ich auch nur Quatsch. So, also stell das dann auch wieder in Frage, aber wir können jetzt nicht miteinander darüber reden. Aber wenn wir draußen dann im Foyer sitzen, können wir es natürlich schon.
Und da machst du das dann auch? Da stehst du dann zur Verfügung?
Natürlich.
Für die großen Fragen.
Das wäre ja schön. Also wenn man aus dem Theater rauskommt, dann sitzen alle und sagen, so, jetzt lass uns mal reden. Dann haben wir ja viel erreicht.
Aber du hast insgeheim ein bisschen Sorge, dass wirklich jemand...
Nein. Mal was macht. Wir haben natürlich das schon auch vom Kopf her mal durchgespielt, was passiert, wenn an der oder jener Stelle sich jemand äußert und wie man damit umgeht. Aber natürlich ist das im Fall, wenn es dann passiert, immer nochmal anders und dann muss man halt gucken, wie man da reagiert. Natürlich, wenn jemand es darauf anlegt, eine Vorstellung zu stören, dann ist immer schlecht, aber das ist bei allen Stücken so.
Aber im Zweifel bleibst du erstmal bei deinem Text.
Ja, natürlich. Also wirklich improvisieren kann ich auch nicht, weil es gibt auch Teile im Text, die improvisiert wirken, wo er auch selber sagt, ich verlasse jetzt den Text und improvisiere, dann stellt sich hinterher wieder raus, war natürlich auch nur Text. Habe ich schon zu viel verraten.
Nö, ich glaube, es macht nur noch mehr Lust, da reinzugehen in das Event mit einer Person.
Übrigens auch am Schluss ist es auch so eine Finte, also in dem Moment, wo das oben und unten, also auf der Bühne und im Saal quasi aufgehoben scheint, dass man jetzt diskutieren könnte, ist das Stück vorbei. Das ist, da wird es dann beendet. Das ist halt, weil es eben die Konvention auch ist. Sonst ist das Bittere auch dran. Also es geht immer um die Frage, wie kommt man eigentlich ins Gespräch? So, und wie kommuniziert man miteinander und wie erinnert man sich an das, was mal war? So, welche Schlüsse zieht man draus?
Und dann sind da dazwischen die Gräben der Konvention und auch die Hierarchien eben des Oben und Unten. Ja?
Genau. Und des Theaters natürlich. Also dieser Vergleich, dass das Leben wie eine Bühne ist, das gibt es ja schon seit Shakespeare und seit Schillers Zeiten. Und Und das ist eben auch ein großes Thema. Also wie eine große Metapher, wenn man so will.
Und dass das Theater gesellschaftliche Fragen anstößt, verhandelt, aber nicht wirklich verändert?
Ja, Veränderung ist so eine Sache. Vielleicht ja doch. Also man weiß ja nie so ganz genau, wie Sachen wirken. Natürlich ist es sehr selten, dass ein Theaterstück gespielt wird, was weiß ich, wie im 19. Jahrhundert in Italien, Nabucco oder so. Und plötzlich ist der italienische Freiheitskampf, kriegt einen Schub, weil alle sagen, jawohl, jetzt muss es sein. So, weil, obwohl zu biblischen Zeiten spielt. Aber es war vollkommen klar allen, was gemeint ist. Das ist natürlich sehr, sehr selten, dass ein Theaterstück so wirkt auf eine politische Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz weiß man nie, was man in den Köpfen der Menschen erreicht. Und das ist eher eine stille oder unsichtbare Entwicklung. Und da kann Theater schon was bewirken, glaube ich. Also es ist zumindest ein Antrieb, das auch zu tun.
Und das verhandelt ihr dann nicht auf der Bühne, sondern dann wirklich eher im Foyer?
Naja, es ist ja schon so, wenn das Stück heißt Event und nimmt natürlich damit das Event, wie es heutzutage gebraucht wird, als Gegenteil fast von Theater, nimmt es ja damit auf die Schippe. Und im Grunde genommen ist das Stück so, wie es erzählt wird, auch das Gegenteil von Event, sondern es ist eigentlich ein ziemlich saftiges Stück Theater und geht eigentlich von der Tradition da auch zurück zu einem Theater, was wirklich extrem Fragen aufwirft. Auf eine andere Art vielleicht, nicht so, indem man halt, ja, was weiß ich, kämpfende Arbeiter auf die Bühne stellt und auf der anderen Seite die Unternehmer oder so, also ein Agitprop-Stück oder sowas, sondern eben sehr subtil, auf eine andere Art. Aber heutzutage ist ja Theater, was gesellschaftliche Fragen wirklich extrem aufgreift, selten geworden. Und gerade die Eventkultur führt ja dazu, dass da eigentlich, ja, das wird halt dann Kunst gemacht und nicht mehr Theater. Also dann unterscheidet sich Kunst und Theater.
Viel Blendwerk dann am Start dann auch, oder? Eventkultur verstehe ich ja schon auch so, ne? Da wird hier mit Show-Effekten gespielt und
genau.
Ihr geht eher in die Richtung weniger ist mehr dann.
Ja, wobei Event ist natürlich, also diese Eventisierung, die es ja seit Ewigkeiten gibt, die ist, das nimmt es, wie du schon gesagt, nimmt das ja auch aufs Korn. Und die Frage ist halt, das ist aber auch das Thema des Stücks, wieso passiert das eigentlich? Also wieso muss aus jedem kleinen, sag ich mal, Verzeihung, Furz, muss das aufgeblasen werden zu etwas Großem? Das muss man sich mal mit dem Fernseher einschalten. Aus jedem noch so nichtigen Ding wird plötzlich das Mega-Event und so, sonst irgendwas. Und da muss man ja fragen, woher kommt das? Das ist ja eine Suche nach einem Bedeutungszuwachs, den Leute offensichtlich brauchen. So, dass sie das Teilnehmen, was aber wirklich was ganz, ganz Besonderes sein muss. Und das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun mit der Individualisierung, in der wir alle unterworfen sind. Und dass man ja sein Leben immer nachhaltig und so authentisch wie möglich und so sich bei sich selbst führen muss. Und wenn das Leben das vielleicht gar nicht so ist, dann muss man sich ja irgendwie eine Bedeutung geben. Also wird aus jedem kleinen Mist wird ein Event, die Leute posten ihr Essen und schreiben, dass sie sich auf Instagram folgen, wie sie sonst was tun. Also jedes, bis ins den Alltag hinein wird das Leben sozusagen veröffentlicht und eventisiert. Das ist was ganz Besonderes, ist, um sich irgendwie eine Bedeutung zuzuschreiben. Und das ist schon so ein generelles Ding, was das Stück auch aufnimmt. So.
Mit Kritik.
Genau.
Daran. Aber quasi, wie macht ihr es dann? Du stehst alleine auf der Bühne, du spielst schon, ne? Also aber wahrscheinlich auch. Wie spielst du? Wie kannst du da agieren?
Ja, gute Frage. Es ist natürlich klar, jeder Monolog ist ein Dialog mit dem Publikum. Ich steige zwischendurch in bestimmte Situationen ein. In Erinnerungen, in Situationen aus der Vergangenheit, dann auch ja in den Dialog mit dem Techniker natürlich sehr extrem, aber da bewege ich mich auf der Bühne, indem ich einfach meine, ja, im Leeren meine Assoziationsräume schaffe. Geht aber mit dem Text auch sehr gut. Und
was Gestik und Mimik angeht? Habe ich ja schon gemerkt, vorhin, als du hier rezitiert hast, da hat sich das deutlich verändert.
Ja, klar, also ja, muss man sich angucken. Aber so solche literarischen Dinge, das macht mir Spaß. Also sowas auf, sagen wir mal, mit wenig Mitteln, nur mit dem Körper auf die Bühne zu bringen, das ist eine gute Herausforderung.
Hast du das versucht, in eine gewisse Richtung zu leiten oder auch?
Ja, also das natürlich, muss gerade bei so einer Herausforderung mit einem Schauspieler, muss man gucken, dass die Sachen, die Assoziationen beim Publikum entstehen im Wesentlichen. Natürlich kann man als einer nicht ein Bild darstellen, sondern man muss es so spielen, dass das Publikum, dass der Zuschauer die Bilder weiterbaut im Kopf oder sie bei ihm entstehen. Und das muss man dann schon durch auch präzise Sachen in der Gestik oder so, die man halt verabreden muss, oder Gänge oder Blicke und so, die müssen dann schon tatsächlich sitzen. Sonst wird es schwieriger, sonst verläuft sich das irgendwie alles. Sonst wird es so eine normale Stand-up-Nummer, wo halt einer steht, wie er steht. Aber hier ist es halt so, dass das Stück auch einen gewissen Aufbau hat, wie sich auch die Bewegung aufbaut, wie sich der Raum öffnet. Und es fängt sehr konzentriert an und wird dann immer größer. Und das sind so Sachen, das steht teilweise im Text, aber das muss man eben auch präzise machen. Und das muss man halt mit sehr viel Geschick dann auch andeuten, dass einfach so Fantasieräume entstehen können. Das geht manchmal über ganz kleine Dinge, aber die müssen dann eben auch stimmen.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn man über vergangene Zeiten spricht, also wir haben versucht, den Raum, der ja leer ist, trotzdem zu kodieren auf eine gewisse Art und Weise, dass bestimmte Stellen im Raum für etwas stehen. Und allein ein Blick dann in eine vergangene Zeit, auch wenn es nur ein Blick auf eine Mauer ist oder sowas, gibt dem Ganzen nochmal einen anderen Raum, als wenn man es nur erzählen würde, zum Beispiel. Oder auch wenn es um alte Telefone geht, also der Mann versucht dann, stellt sich vor, wie er eine Nummer wählt und wie der Zylinder zurückläuft, und es wird sehr genau beschrieben, wie das alte Telefon mit Wählscheibe ging. Das muss dann eben stimmen. Zumal er danach sagt, diese Gesten waren natürlich alle geprobt. So. Das muss dann eben, und der Zuschauer muss es natürlich auch erkennen und muss denken, ah ja klar, diese Dinger mit Wählscheiben, und so war das. Genau. Mhm. Wenn das nicht entsteht beim Zuschauer, dann haben wir es schlecht gemacht. Dann, wenn die Leute dann sagen, also mein Telefon war ganz anders, dann ist es schlecht.
Habt ihr mit einem echten Wählscheibentelefon geprobt? Habt ihr das noch in der Requisite?
Hätten wir, aber war nicht nötig. Nee, das war noch so präsent bei Udo.
Wie gesagt, das ist ja eine Altersfrage. Also wenn man das erlebt hat, dann hat man das noch in den Fingern, glaube ich. So wie sich das so.
Ja, ich kenne das auch noch. Also bei uns war.
Und noch schön in Grau. Und die nächste Stufe war dann grün.
Grüner
war
Orange.
Genau. Ja. Grün-Orange, ja, 70er.
Mhm. Genau. Drei Modelle gab es. Ja. Sonst keine Requisiten?
Doch, es gibt noch. Ein Stuhl gibt's. Es gibt noch eine Münze.
Ganz am Schluss.
Ganz am Schluss. Und
aber eigentlich nur ein Stuhl.
Genau.
Wofür steht der?
Für alles.
Der kann aber alles herhalten.
Der steht zum Beispiel für einen Ort, für einen Versammlungsort, den man so im Mittelalter sich vorstellt, auf dem Dorfplatz, wo die Leute hinkommen, wenn sie irgendwas erfahren wollen oder eine Rede halten wollen, dann geht man da hin, stellt sich auf den Stuhl oder früher halt eine Obstkiste, und so benutze ich das auch. Zentraler Ort.
Es geht auch um, also das Stück hat auch was von Beckett, muss man irgendwie, also das wird alles genauestens beschrieben, und zwar bis in die Kleinigkeiten, die man so normalerweise so zwar wahrnimmt, aber die man nie aussprechen würde. Also ein Mann steht auf der Bühne, das sehe ich ja, aber hier wird es gesagt, und der steht tatsächlich die ganze Zeit, und irgendwann kommt ein Stuhl auf die Bühne, und dann geht es um Sitzen. Ums Stehen und ums Sitzen erstmal. Also ganz, ganz banale menschliche, sag ich mal, Tätigkeiten oder Positionen. Wir haben nur drei, liegen, stehen, sitzen im Wesentlichen. Und die werden auch so thematisiert. So, bislang hat man gestanden, jetzt sitzt man. Mhm. Ein stehender Mann bedeutet das, ein sitzender bedeutet das. Und das ist natürlich auch ein Theaterding, aber es ist auch ein ganz menschliches Ding. Wir sind jetzt zu viert, wir sitzen hier, wenn wir jetzt aufstehen werden, wäre die Situation anders. Das ist selbstverständlich, aber darüber macht sich das Stück Gedanken.
Mhm. Faszinierend. Und das ist alles im Text, oder gibt es dann auch noch zusätzliche Regieanweisungen?
Nö, das im Wesentlichen ist alles im Text, ja. Da haben wir nicht viel gemacht.
So. Regieanweisungen gibt es ganz wenig.
Ja.
Zwei oder drei.
Und wie wichtig ist dir die Spiegelung des Publikums? Wo guckst du? Guckst du die Leute an und reagierst oder reagierst darauf, wie die reagieren?
Na, erstmal ist natürlich wichtig, dass sie das zuhören, also dass man im Dialog ist und das spürt man einfach. Da mache ich mir aber erstmal keine großen Gedanken, so dass ansonsten, es gibt natürlich auch viele witzige Stellen und wenn die Leute lachen, dann weiß man, man ist auf der richtigen Spur, bei dem Stück auf jeden Fall, weil es sehr subtiler Humor natürlich ist oder schizophrener Humor. Ne?
Was hast du an? Oh, wolltest du noch weitermachen?
Was ich anhabe, ein Anzug.
Anzug. Nicht casual, sondern doch ein bisschen formaler.
Ja, das ist so, das war so ein bisschen die Frage tatsächlich, aber um diesen Event erstmal auch zu bedienen, muss es ein bisschen schicker sein. Also natürlich geprobt haben wir es nicht im Anzug und irgendwann habe ich tatsächlich auch gedacht, vielleicht geht es auch einfach in Alltagsklamotten, weil man sich natürlich auch dran gewöhnt bei den Proben. Aber so ein Anzug, der war dann erstmal befremdlich, ist dann aber doch die richtige Wahl. Weil, wie gesagt, dadurch, dass man vor Publikum tritt und sich man normalerweise auch da entsprechend kleiden würde, ist das nicht verkehrt. Die Schwierigkeit war eher, einen Anzug zu finden, der nicht so der ein bisschen was Zeitloses hat und wo man nicht den heutigen Schnitt, der ja sehr markant ist, um es mal vorsichtig zu sagen, erkennt der auch nichts andererseits von jetzt Vertreter hat oder sowas und das ein bisschen den Show-Effekt auch bedient. Aber das haben wir uns gut geschafft.
Bist zufrieden auch?
Ja, ja.
Fühlst dich wohl darin?
In Anzügen fühle ich mich immer, ist wie eine Maske. Gerade wenn man im Alltag eigentlich nie Anzüge anhat, dann ist ein Anzug wie eine Maske, da steigst du dann ein und kurz vor der Vorstellung tauchst du da rein und dann entsteht schon ein anderes Gefühl.
Der schützt dann auch?
Der schützt dann auch ein bisschen, ja. So ein Gefühl ist dann auch da, ja.
Dürfen wir noch was hören?
Noch ein Zitat. Am Schluss geht es dann zu dem Punkt, wo er sagt, wir sind wie gute Schauspieler in einem sehr schlechten Stück, die mit ihrer sturen Gutgläubigkeit, ihrem eisernen Festhalten am gegebenen Text noch seine unwahrscheinlichsten Umschwünge glatt bügeln. Wir spielen brav weiter. Spucken unsere Zeilen aus, gehen mechanisch unsere Gänge ab, improvisieren wie besessen, während um uns herum die Dekoration zusammenbricht. Neue Figuren tauchen auf. Aus dem Nichts spielen unvermutet die Hauptrollen, den Helden, den Schurken. Wir stehen erschöpft unter den Scheinwerfern und beten innerlich um den Schlussvorhang oder wenigstens um einen Moment des Ausruhens auf der Seitenbühne. Aber nichts da. Der Plot eilt voraus und wir jagen wie Hunde hinterher und versuchen gar nicht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Wir wissen nicht einmal mehr, für wen wir spielen. Wer da draußen sitzt.
Udo Rau aus dem Stück Event, eine Textpassage im Zimmertheater zu sehen und zu hören. Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Event gesprochen und das Stück, das gerade angelaufen ist, aber stehen auch noch andere Events an, speziell im Zimmertheater, speziell im Dezember. Da ist natürlich der Großkampftag Silvester zu nennen.
Ja, genau. Silvester ist immer der Hauptgeschäftstag des Jahres. Da spielen wir drei Vorstellungen. Im Haus selbst gibt es eine Lesegala, das heißt die allerletzten Worte. Das ist ein Abend, der ist jetzt speziell für Silvester gestrickt, wo es eben um den Jahreswechsel geht mit dem ganzen Ensemble und auch mit Musik, mit musikalischer Begleitung. Das ist etwas, was wir schon lange mal vorhatten. Wir hatten jetzt nicht unbedingt eine Komödie bislang im Spielplan und natürlich muss man Silvester auch was bieten. Und weil es ja unser letztes Silvester ist, es ist ja die letzte Spielzeit, haben wir gedacht, dann machen wir mal ein spezielles Silvesterprogramm, wo alle auch beteiligt sind und einfach das auch machen können, wo sie Lust haben und sozusagen einen selbstgestrickten Abend nur für diesen Anlass gibt es zweimal um 18 und um 21 Uhr und wird, glaube ich, sehr, sehr heiter und lustig. Und im Löwen gibt es eine Wiederaufnahme eines Abends, den ich 2008 gemacht habe. Da gibt es einen Otto-Reuter-Liederabend. In 50 Jahren ist alles vorbei. Otto Reuter war einer der großen Humoristen Deutschlands der 1890er bis 1930er Jahre. Viele kennen ihn gar nicht mehr mittlerweile, aber der mit sehr viel Sprachkunst und Wortwitz so Couplets gesungen hat. Und daraus habe ich 2008 mit dem Robert Arnold einen Abend gemacht und Peter Weiß, und der lief sehr erfolgreich. Und dann hat Robert den noch alleine weitergespielt, und jetzt zeigen wir ihn nochmal, weil auch viele Zuschauer danach gefragt haben, im Löwen. Und den gibt es aber nur einmal, weil das ist zweimal hintereinander kaum zu schaffen. Und dementsprechend gibt es um 21 Uhr dort, in 50 Jahren ist alles vorbei.
Also drei Vorstellungen, zwei im Zimmertheater, eine im Löwen. Was machst du an Silvester, Udo? Musst du auch spielen?
Ich werde mich um meine kleine Tochter und meine Katze kümmern.
Also du hast frei?
Ja.
Und irgendwelche Vorsätze, was habt ihr für Vorsätze für 2018? Macht ihr sowas?
Also Vorsätze habe ich noch nie gefasst und musste sie dementsprechend auch nicht halten. Ich glaube, es ist auch ein unglaublich denkbar ungünstiger Tag, um Vorsätze zu fassen. Ich habe das noch nie verstanden. Also, wenn man irgendwas ändern will, glaube ich, muss man es an allen anderen Tagen des Jahres machen, aber nicht an diesem.
Genau, nicht an diesem.
Ja.
Aber Pläne gibt es ja sicher trotzdem, wenn die letzte Spielzeit.
Naja, also die nächste Premiere steht an, das ist im Ende Januar, kommt ein großer Klassiker, die Zofen von Jean Genet in einer Besetzung mit drei Frauen. Die haben schon angefangen zu proben, das wird, glaube ich, auch sehr schön. Und klar, dann gibt es noch, ist ja unsere letzte Spielzeit, wie schon gesagt, steht noch ein großes Sommertheater ins Haus und dann eben Schlussfeiern, Abschlussfeiern, und da planen wir jetzt auch schon ein bisschen dran, und ja, das kommt alles noch.
Und für nach dem Zimmertheater?
Nach dem Zimmertheater. Ich weiß gar nicht, ob es ein Leben nach dem Zimmertheater gibt, aber ich lasse mich überraschen.
Udo, wie ist deine berufliche Situation außerhalb vom Zimmertheater?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Tunnel, in den ich jetzt die letzten drei Wochen drin war, ob ich da überhaupt schon rausgucken kann. Ja, ich spiele nächstes Jahr wieder zwei Produktionen auf jeden Fall am Forumtheater in Stuttgart. Das ist einmal Kleine Eheverbrechen von Erik Emanuel Schmidt, ein sehr interessantes Stück, Zwei-Personen-Stück. Und dann Amphitryon im Herbst. Ansonsten, ja, bin ich als Sprecher viel unterwegs.
Sprecher für?
Sprecher für SWR und Arte, an verschiedenen Arte-Studios, auch in der Zentrale in Straßburg. Das sind meine Haupteinnahmequellen eigentlich.
Was hast du da alles? Dokus oder auch Synchron?
Naja, ich mache hauptsächlich Voice-Over. Das sind also Dokumentationen. Das wird in den verschiedenen Studios gemacht. Und in Straßburg spreche ich die Trailer, die zwischen den Sendungen laufen.
Die Eigenwerbung.
Die Eigenwerbung, die Ankündigungen. Das macht sehr viel Spaß. Das ist ein sehr schönes, feines Arbeiten da. Sehr, sehr angenehm. Und beim SWR mache ich auch immer wieder ganz schöne literarische Sachen. Und aber auch in Tübingen, hier an der Uni, die holen mich auch immer wieder für ihre Eigenproduktionen, für verschiedene Sachen. Und Hölderlin-Projekte steht hinter gerade im Laufen. Da wird es auch noch einiges geben, so.
Aber alles als Freier, nirgendwo fest angestellt.
Genau, genau. Ich bin ja seit 3 Jahren frei und habe mir das so erträumt, dass das so gehen könnte. Und es ist auch gegangen, bis jetzt. Toi, toi, toi. ja.
Also du bist befreit von dem festen Ensemble-Tätigkeiten.
Naja, also sagen wir mal so, es wird halt neben dem festen Engagement, also wirklich als Sprecher zu arbeiten, ist oft sehr schwierig. Ich habe mir so ein bisschen das angefangen natürlich, als ich beim LTT war, aber es ist schwierig und du bist halt in einer gewissen Mühle drin. Und ist ein anderes Leben. Ne? Also das freie Leben ist schon angenehm. Auf der anderen Seite musst du natürlich immer gucken, wie geht's weiter. Du musst immer wieder Leute anrufen, schreiben, Bewerbungen. Dann machst du dir natürlich einfach mehr Sorgen, ist ja klar.
Die Selbstvermarktung und Optimierung greift da dann auch um sich.
Genau.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Axel Krause, Udo Rau. Toi, toi, toi für alle weiteren Vorstellungen auch vom Event.
Oh, danke.
Und das war's, Lokalmagazin. Wolltest du noch was?
Dass sie alle voll werden mögen.
Ein Wort in Gottes Ohr.